SWR 1, der Abend. Mit Petra Waldvogel.
Sie haben kleine Schlösser, denn ihr Inhalt ist streng geheim, meistens jedenfalls und für eine gewisse Zeit. Tagebücher. Berühmte Persönlichkeiten schreiben welche, genauso wie wir jedermanns. Und es gibt einige, die die Welt bewegt haben, so wie das der Anne Frank. Über Tagebücher, ihre Inhalte und ihren Sinn reden wir jetzt in SWR 1 der Abend. Jeder sollte ein Tagebuch führen, das hat jedenfalls Oscar Wilde mal gesagt. Und über Tagebücher sprechen wir in SWR 1 der Abend, wollen jetzt aber auch mal in einem solchen lesen. Meine Kollegin Stefanie Jakob ist bei mir. Sie hat ihr Tagebuch mitgebracht. Ja. Stefanie, du wirst dich jetzt tatsächlich outen. Es geht dabei um eine Zeit, in der du, sagen wir mal vorsichtig, ein bisschen jünger warst, 13 Jahre alt. Beschreib doch bitte erstmal dein Tagebuch.
Das Tagebuch ist schwarz-rot und vorne habe ich ein Bild draufgeklebt von einem Mädchen. Und dann habe ich hier gesehen, wenn man die erste Seite, nein, die zweite aufmacht, dann steht da, dieses Tagebuch gehört Stefanie Jakob. Und ich hoffe, dass keiner so neugierig ist und reinschaut. Und Gut. Dann sind da noch ganz viele Bilder.
Diese Hoffnung war trügerisch, denn ja, genau. Wir gucken jetzt rein. Blättern wir einfach mal rum.
Wo sind wir denn hier? Was ganz witzig ist, ein paar Tage vor meinem Geburtstag, und zwar vor meinem 13. Und mein Tagebuch heißt oder hieß Sandy. Und Sandy deshalb, weil es gab einen Film, kennen wahrscheinlich alle, Grease mit John Travolta und Olivia Newton-John, und die hieß Sandy. Und ich fand die so toll und ab da hieß mein Tagebuch Sandy. Und da steht, liebe Sandy, jetzt bin ich fast ein Teenager. Ich werde 13. Ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen. Glaubst du, dass sich irgendetwas ändert, wenn ich 13 bin? Ich weiß auch nicht. Es heißt doch immer, es ist das zickige Alter. Naja, ich glaube, ich denke, ich werde nicht viel anders.
Und wie ist es dann tatsächlich geworden? Warst du mit 13 dann plötzlich doch zickig?
Ich wurde nicht zickig, weil am nächsten Tag steht dann, ich habe Geburtstag, ich bin 13 Jahre, ich bin ein Teenager, ich habe eine Gitarre bekommen und einen Kassettenrekorder und Schallplatten, vielleicht müssen wir das hier für die jüngeren Hörer erklären, was das ist, Bücher und ganz, ganz tolle Sachen und dann schreibe ich noch, dass ich was ganz Tolles erzählen muss und zwar habe ich meinen Nachbarn Harald getroffen. Und dem habe ich gesagt, dass ich eine Gitarre geschenkt bekommen habe und dann erst hat er sich erinnert, dass ich Geburtstag habe und dann steht hier, er hat mir die Hand gegeben, gratuliert und mir dann einen Kuss, das ist ganz, ganz oft unterstrichen, guck, das siehst du, ja. Auf die Backe gegeben, auf die rechte und auf die linke Backe. Ich dachte, ich könnte meine Wangen nie wieder abwaschen.
Du hast dich in Harald verliebt.
Ich war in Harald verliebt. Ich glaube, 2 Jahre in Harald verliebt, aber er war 4 Jahre älter, sprich, daraus ist nichts geworden. Aber in so einem Tagebuch bei einer 13-Jährigen geht es natürlich ganz häufig, denke ich, bei allen ums Verlieben.
Ja. Ums Jetzt Glückliche und Unglückliche.
Ich glaube, es ist auch völlig egal, welche Seite wir hier aufschlagen. Es geht immer um irgendeinen. Warte, guck hier.
Stefan. Dick und fett. Genau.
Heute war ein schöner Tag. Doch es kann sein, dass ich gleich weinen muss. Ich bin nämlich verliebt in Stefan und ich glaube, er ist es nicht.
Das ist zum Weinen. Mit war Stefan, das wirklich nicht?
Er war es nicht.
Oh, schon wieder? Gibt es denn auch mal eine glückliche Liebe, über die du geschrieben hast?
In diesem Tagebuch nicht. Weil man muss dazu sagen, da war ich 13, 14 und tatsächlich den ersten Kuss habe ich dann erst mit 15 bekommen. Das heißt, dieses Tagebuch ist ein Sehnsuchtstagebuch einer 13-Jährigen.
Und wenn du da heute durchblätterst, also jetzt vielleicht nicht so wie wir zusammen und öffentlich, sondern ganz allein, und wie ist das dann? Was ist das für ein Gefühl?
Es ist schon merkwürdig. Also ich habe ewig lang nicht reingeschaut und dachte, als ich es jetzt gelesen habe, es liest sich so ein bisschen wie ein anderer Mensch. Also ich finde, das ist ähnlich wie wenn man Kinderbilder anschaut von sich, dass man zwar denkt, ach süß, aber trotzdem nicht richtig begreifen kann, das ist man. Und so, also ich sag mal zumindest bei den peinlichen Sachen, die hier drin stehen, denke ich, das war ich nicht. Bei anderen Sachen wiederum, also es ist ja nicht nur Liebe bei so einem jungen Mädchen, sondern es geht ja auch um Ja, um die ersten Probleme und auch um, wer bin ich und was will ich mal. Ich schreibe auch ständig, was ich werden will und andere Berufe. Und
was wolltest du werden?
Tatsächlich, ich wollte hier, guck hier. Heute habe ich im Radio gehört und dann habe ich im Radio mit einem Kassettenrekorder aufgenommen, haben wohl viele gemacht. Und dann mit irgendeiner Banane als Mikro.
Radio gespielt.
Und dann Radio gespielt, das bin ich dann auch geworden.
Manche Träume werden tatsächlich
und
wahr.
Und berühmt wollte ich werden, also es hat nicht alles geklappt.
Kann ja noch werden. Stefanie, vielen Dank für diesen schönen Blick in dein Tagebuch.
Das Outing?
Und, ja, so peinlich war es gar nicht.
Nein,
finde ich.
Ich habe ja auch die ganz schlimmen Sachen weggelassen.
Dank dir. Sie sind immer auch ein Blick in die Vergangenheit, in die nahe eigene, wie gerade in SWR 1 der Abend beim Blättern im Tagebuch meiner Kollegin Stefanie Jakob, oder in die ganz ferne anderer. Seit 1998 sammelt das Deutsche Tagebucharchiv in Emmendingen Briefe, Erinnerungen und Tagebücher, und zwar nicht von Prominenten, sondern von ganz einfachen Menschen. Ehrenamtliche Helfer lesen, transkribieren und archivieren die privaten Zeugnisse und machen sie auch für Wissenschaftler nutzbar. 13.000 Dokumente sind es inzwischen. Die Leiterin des Archivs, Frauke von Troschke, hat unserer Reporterin Sandra Helmicke ein paar besondere Neuzugänge gezeigt.
Das ist ein Koffer aus Berlin. Da hat jemand auf dem Flohmarkt in Berlin einen Koffer gefunden, den dann für 5 Euro gekauft und hat uns dann diesen Koffer geschickt.
Denn der grüne Lederkoffer war voll von den Tagebüchern einer Tänzerin, die im Berlin der 30er Jahre auftrat.
Und das ist natürlich toll. Das bleibt auch in diesem Koffer drin, das ist unser Koffer aus Berlin.
Frauke von Troschke freut sich nach 15 Jahren immer noch diebisch über jedes Tagebuch, das ins Archiv gebracht wird. Zum Beispiel auch über das Reisetagebuch eines Pastors, der 1837 Württemberg, Baden und die Schweiz bereiste.
Und beim Durchblättern hat man dann gesehen, dass da wunderbare Zeichnungen drin sind. Das heißt, dieser Pastor hatte wirklich zeichnerische Qualitäten und teilweise auch mit Sprechblasen. Gucken Sie mal, ist das nicht entzückend?
Bunte Szenen von der Fahrt in der Postkutsche sind zu sehen und auffällig oft Frauen in unterschiedlicher Tracht.
Er war auf Brautschau. Er hat dann auch seine Braut gefunden.
Ein Happy End quasi. Nicht jedes Tagebuch hat so eines. Die vielen Kriegstagebücher zum Beispiel oder die dicht beschriebenen Hefte einer Frau, die in Seesäcken ins Archiv kamen.
Die sind von einer Deutschen, die ausgewandert war nach Australien. Sie erkrankte dort an Krebs und hat ihrer Freundin gesagt, nach ihrem Ableben soll man uns diese Tagebücher schicken. Und so kamen dann 3 Seesäcke voll Tagebücher hier an über das Leben dieser Frau aus Australien.
Schreibend hat die Frau ihre Krankengeschichte verarbeitet und sich quasi selbst therapiert.
Meist schreiben die Menschen ja, wenn es ihnen nicht so gut geht. Man sieht seine Sorgen ein bisschen auch aus der Distanz und ist dann leichter bereit, damit auch umzugehen oder Lösungsansätze zu finden.
90% der Menschen, schätzt Frauke von Troschke, schreiben eigentlich nur für sich selbst und nicht für die Nachwelt. Und doch geht vielen ab und zu so ein Gedanke durch den Kopf.
Vielleicht findet in 100 Jahren mal jemand auf dem Speicher eine Kiste und da sind dann meine Tagebücher drin und dann sagt derjenige, ach guck mal, das ist ja interessant, wie sie vor 100 Jahren gelebt hat.
Schon nach wenigen Jahrzehnten sind Tagebücher nämlich Zeitzeugnisse. Hallo? Und für Historiker wie Sebastian Kaiser interessant.
Ich schreibe eine Arbeit über Unternehmer im Nationalsozialismus, es geht aber um Selbstbild und Werte von Unternehmern im Nationalsozialismus. Und ich bin hier im Tagebucharchiv, weil ich einfach die Möglichkeit habe, an Quellen ranzukommen, die sonst ganz schwierig für mich erreichbar wären. Es geht einfach darum, dass man hier ganz intime Zeugnisse von Menschen bekommt. Und das ist ja eigentlich was ganz Besonderes, auch aus wissenschaftlicher Sicht.
Mein Tagebuch. Früher als Mädchen, da hatten wir welche mit Schloss, ganz geheim, dass auf gar keinen Fall irgendjemand darin lesen konnte, erfahren, was wir unserem Tagebuch alles anvertrauten. Im Erwachsenenalter sehen Tagebücher dann meistens etwas nüchterner aus. Kein Schloss mehr, keine rosa Blümchen. Oder vielleicht doch? Die Psychologin Dr. Elisabeth Mardorf in SWR 1 der Abend. Sie ist passionierte Tagebuchschreiberin, hat auch ein Buch darüber geschrieben. Ich schreibe täglich an mich selbst. Guten Abend, Frau Mardorf.
Guten Abend.
Frau Mardorf, rosa Blümchen oder schlicht klassisches Grau? Wie sehen denn Ihre Tagebücher heute aus?
Mittlerweile sehr, sehr verschieden. Ich habe mir im Laufe der Jahre angewöhnt, wenn ich irgendwo ein Notizbuch finde, beiläufig sehe, wo ich denke, oh, das gefällt mir, dann nehme ich das mit. Das kann manchmal was ganz Schlichtes sein. Das kann auch manchmal etwas ausgefallen sein im Format, mit dem Papier. Also ich habe eine kleine Sammlung von verschiedenen Tagebüchern. Und wenn ich ein neues Tagebuch beginne, dann gucke ich erstmal, welches würde mir denn jetzt gefallen und welches passt jetzt.
So dass Sie quasi heute schon anhand des Einbandes oder der Art des Tagebuches sagen können, okay, zumindest als ich es angefangen habe, war meine Stimmung oder mein Fühlen so und so?
Zum Teil ja. Also wenn es zum Beispiel ein Tagebuch mit einem relativ kleinen Format ist, dann weiß ich, in die Zeit ist eine Reise gefallen. Weil wenn ich weiß, ich habe irgendwie eine größere Reise vor mir, dann wähle ich ein kleines Tagebuch, das ich tatsächlich überall mit hinnehmen kann. Wenn ich weiß, es ist eine längere Phase, wo ich mehr zu Hause arbeite, dann nehme ich auch gerne eine größere Kladde, die ich nicht so viel rumtransportiere.
Sie schreiben ja Tagebuch, seit Sie 13 Jahre alt waren. Über
Richtig.
200 sind es inzwischen, so genau gezählt haben Sie sie noch gar nicht. Mit welcher Absicht? Was wollten Sie, als Sie angefangen haben und wollen Sie noch immer damit?
Als ich anfing, das kann ich ziemlich genau sagen, weil ich das damals sogar formuliert habe, in mein erstes Tagebuch geschrieben habe. Ich wollte verstehen als Erwachsene, wie Kinder denken. Also mit 13 macht man ja doch die ersten Erfahrungen, dass Lehrer, dass Eltern, dass Erwachsene einen nicht verstehen.
Spätestens mit 13.
Ja, dass sie alles besser wissen und dass sie immer so tun, als wären sie immer schon klug und erwachsen gewesen. Mhm. Und das hat mich geärgert. Und dann, als ich dieses Tagebuch geschenkt bekam, habe ich beschlossen, ich will jetzt aufschreiben, wie es einem mit 13, später 14, 15 geht, damit ich später mal weiß, wie sich das anfühlt, jung zu sein. Ja, nun wurde ich selber leider nicht Mutter, aber ich stelle schon fest, dass ich mich doch immer noch recht gut hineinversetzen kann in die Gedankengänge von Jüngeren.
Gucken Sie denn oft noch in diese frühen Tagebücher rein?
Nicht sehr oft. Also in diese ganz frühen Tagebücher gucke ich manchmal vor Klassentreffen. Also unsere Klasse trifft sich relativ regelmäßig. Ab und zu werde ich mal gefragt, ob ich mal was vorlesen kann. Das ist dann manchmal ganz nett. Ich gucke ab und zu mal, also auch über die späteren Jahre hinweg, wenn mich irgendetwas erinnert an eine bestimmte Phase und ich mich aber nicht mehr so im Detail erinnern kann. Oder wenn ein Thema auftaucht in meinem Leben, wo ich denke, damit hatte ich früher auch schon mal zu tun und zu kämpfen, dann schaue ich nochmal nach. Aber ich lese nicht permanent in meinen Tagebüchern.
Geht es Ihnen auch so, dass Sie dabei manchmal denken, oh Gott, wie albern, wie peinlich, was habe ich da nur geschrieben und gedacht?
Ja, albern und peinlich finde ich manches auch. Ich meine, ich bin ja später Psychologin geworden. Also da beschäftigt man sich sozusagen berufsmäßig mit den Schattenseiten. Mit den Schattenseiten anderer Menschen, aber in der eigenen Psychoanalyse auch mit den Schattenseiten der eigenen Seele. Mhm. Also von daher habe ich doch irgendwann begriffen, dass das, was einem peinlich ist, eben auch ein Teil der eigenen Lebenserfahrung ist und auch ein Teil der Erfahrung, die einen zu dem Menschen machen, der man ist. Also von daher habe ich auch peinliche Dinge nie rausgerissen oder weggeschmissen. Irgendwie war es mir auch wichtig für mich selber, nicht dieses Selbstbild zu entwickeln, ich wäre perfekt.
Dass man sozusagen im Rückblick dann auch lernt, sich selbst eben so zu akzeptieren, wie man ist und das dann vielleicht auch auf andere übertragen kann?
Ich denke schon. Also wenn man seine eigenen Schattenseiten im Tagebuch so gnadenlos vorgeführt bekommt, kann man sich nicht so leicht vormachen, was für ein toller, toller Mensch man doch wäre.
Ja? Eigentlich auch wieder schade, muss ich sagen.
Ja gut, es werden ein paar Illusionen gelassen, aber da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Also ich denke, wenn man Tagebuch in der Form schreibt, wie ich das hier jetzt beschreibe, dann hilft es auch, etwas Distanz zu sich selber zu entwickeln und auch mit Humor heranzugehen. Und das, denke ich, lässt sich auf andere Menschen dann eben auch leichter übertragen.
Ist das letztlich der Grund, warum Sie auch anderen raten würden, Tagebuch zu schreiben?
Ja, das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist der, ich habe gemerkt, dass also Tagebuchschreiben auch nicht nur bedeuten kann, etwas zu beschreiben, was man erlebt hat, sondern dass es auch sozusagen nach vorne hingerichtet, also prospektiv, einem helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Also auch Dinge, die man überlegt für die Zukunft oder Entscheidungen, die anstehen, bei denen man noch ambivalent ist, wie man sich entscheiden soll oder Zukunftspläne für den Beruf. Also diese Dinge lassen sich schriftlich auch sehr gut im Tagebuch verarbeiten. Und Tagebuch heißt ja in dem Fall auch ein gebundenes oder festes Buch. Ich halte mehr davon, wenn man das dann auch kontinuierlich macht, als wenn man es nur auf Zettel schreibt.
Oder irgendwo, ja, in so eine Kladde oder so. Und oder im Computer, spielt es eine Rolle, ob ich es tippe oder von Hand schreibe?
Für Leute, die sehr viel mit dem Computer schreiben und 10-Finger-System womöglich beherrschen, macht es vielleicht nicht so einen Unterschied. Man kann im Computer ja sehr schnell schreiben. Mhm. Mir selber geht es so, ich schreibe ja auch viel mit Computer. Ich schreibe auch Manuskripte direkt in den Computer. Aber dieses ganz Persönliche aus mir heraus, da habe ich so das Gefühl, da ist der Weg vom Hirn über die Hand aufs Papier direkter, schneller.
Es ist ja persönlicher allemal, zumal es eben auch die persönliche Handschrift dann ist und man möglicherweise daran auch im Nachhinein Stimmungen ablesen kann.
Das kann man auf jeden Fall. Also ich sehe es jedenfalls bei meinen Tagebüchern schon sehr deutlich, wie die Schrift sich auch verschieden darstellt.
Ihre Tagebuchgeschichten in SWR1 der Abend. Peter aus Neckargerach schreibt: Ohne die Tagebücher meiner Lebensgefährtin, die ich heiraten, mit der ich was aufbauen wollte und die mit 45 Jahren nach längerer Krankheit aus dem Hier und Jetzt genommen wurde, hätte ich nie gewusst, wie sie sich fühlt, wie sie mich und unsere Beziehung wirklich gesehen hat. Natürlich waren die für mich bis zu ihrem Tod tabu. Wir waren Zwillingsseelen und die Bücher halfen mir in meiner Trauerarbeit. Ihr Tagebuch führe ich auf meinem PC seit Herbst 2007 sporadisch weiter. Dieses Jahr gehen ihre Bücher nach Emmendingen oder werden im Wald vergraben. Ich selbst führe ein Tagebuch seit 1979 zusammen mit Sinnsprüchen und Weisheiten. Monika Fröbis aus Freiburg hat auch gemeldet: Ich schreibe seit meinem 13. Lebensjahr Tagebuch. Manche Hürden, also schwierige Lebensphasen, konnte ich mit Hilfe des Schreibens bewältigen. In schwierigen Zeiten schreibe ich auch mehrmals täglich. Ich kann das nur empfehlen. Allerdings möchte ich nach meinem Tod nicht, dass die Tagebücher von anderen gelesen werden. Ich möchte sie mit ins Grab nehmen. Und Christina Ohl schreibt aus Grenzach-Wielen: Seit September 2005 schreibe ich für unseren Sohn Paul Tagebuch. Was als Baby-Tagebuch gedacht war, ist längst schon eine Institution geworden. Man kann immer nachschlagen, wann welche Sprüche, Wörter, Krankheiten, Urlaube und so weiter waren. Mittlerweile ist unser Sohn schon 7 Jahre alt und manchmal muss ich ihm was aus den Büchern vorlesen. Viele Mitmenschen halten mich für verrückt oder bewundern meine Konsequenz, täglich zu schreiben. Und noch eine Mail von Hedwig Hornstein aus Konstanz: Ich bin 62 Jahre alt und schreibe noch heute gern, jeden Abend. Allerdings erst seit ich mich scheiden ließ, ab 40. Erst da war mein Tagebuch sicher und ich habe mich in ein neues Leben hineingeschrieben. Manches hat sich wiederholt, lernt Frau eigentlich so schwer? Was gewachsen ist, das konnte ich dank dieser schriftlich niedergelegten Gedanken erkennen, ist die Einsicht in mein So-Sein. Was gefehlt hat, war der Widerspruch, der Austausch, die Neuorientierung. Das kann letztendlich nur das Du geben. Aber es stimmt, wenn Mann-Frau sagt, manche Dinge werden beim Schreiben klar. Probleme lösen sich manches Mal während der Niederschrift. Wut lässt sich so kanalisieren, ohne dass ich mir und anderen die Seele verbrenne. Danke für Ihre Sendung. Danke für Ihre Mail, Frau Hornstein und all die anderen SWR1-Hörer. Sich selbst und auch anderen mit Humor zu begegnen, die eigenen und die Schwächen anderer gelassener zu sehen, das ist eines der Dinge, die man durchs Tagebuch schreiben und später nachlesen lernen kann, hat die Psychologin und passionierte Tagebuchschreiberin Dr. Elisabeth Mardorf vorhin in SWR1 der Abend gesagt, und das haben auch viele der SWR1-Hörer so geschrieben. Weshalb Sie, Frau Mardorf, das Tagebuchschreiben auch in der Therapie einsetzen, wenn es jemand möchte. Kann denn so ein Tagebuch wirklich helfen, über schlimme Geschichten und Erfahrungen hinwegzukommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es bei mir daran, dass ich in Krisenzeiten oder bei Verlusten sehr, sehr viel schreibe. Also es ist auch so eine Abfuhr von Spannung. Mhm. Oder auch das, ja, die Umwelt hat nur begrenzt Geduld mit jemandem, der trauert, mit jemandem, der sich ärgert über irgendwas, was schiefgegangen ist. Man hört sich das einmal an, man hört sich das zweimal an. Aber die Umwelt reagiert ja normalerweise, egal wie wohlwollend sie ist, irgendwann mit: Jetzt ist aber gut. Ja. Man selber ist aber noch nicht so weit. Oder irgendetwas kommt wellenweise, also gerade beim Thema Trauer, immer wieder hoch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dann für mich Tagebuch schreibe, dann hilft mir das selber, wieder etwas ruhiger zu werden. Und ich muss auch nicht meine Umwelt dauernd mit meinen eigenen Gefühlen behelligen.
Tagebuch, Frau Mardorf. Wenn man jetzt noch nie eins geschrieben hat, wie sollte man denn anfangen? Muss man wirklich täglich reinschreiben?
Nein, ich schreibe auch nicht täglich. Also wie gesagt, es gibt Phasen, da schreibe ich sehr viel. Es gibt aber auch Phasen, da schreibe ich vielleicht alle 2 Wochen mal was. Ich würde da auch keine Regel machen. Ich denke, das muss jeder für sich entwickeln. Wenn man klein anfangen will und sagt, ich weiß nicht so recht, was ich schreiben soll, dann würde ich sagen, einfach eine Viertelstunde ruhig hinsetzen, aus dem Fenster gucken, sich im Raum umgucken, einfach anfangen mit dem, was jetzt im Moment gerade ist. Mhm. Also was sehe ich? Was befindet sich hier um mich rum? Was sagt mir das aus meinem eigenen Leben? Woran erinnert es mich, wenn es etwas aus dem Urlaub ist, was ich im Regal stehen habe? Also ganz banal bei dem anfangen, was um mich rum ist. Und es dauert nicht lange, dann bin ich ganz schnell bei mir selber angelangt.
Und dann muss man sich eben nur trauen, da auch zu verweilen.
Ja, es gab ja früher diesen dummen Spruch, da bin ich in mich gegangen und da war auch nichts los. Mag sein, dass manche Menschen diese Angst haben. Ich kann einfach nur sagen, ausprobieren. Es ist sicher etwas, das nicht für jeden geeignet ist. Man weiß es erst, wenn man es probiert hat.
Und das lohnt sich auf jeden Fall. Es kann eine spannende Erfahrung sein. Und ab und zu mal reinzugucken, was vor ein paar Jahren oder auch nur Monaten war, das ist vielleicht amüsant, auf jeden Fall aufschlussreich. Frau Madoff, vielen Dank.
Bitte, gerne.
Die Psychologin Dr. Elisabeth Madoff in SWR 1 der Abend. Ihr Buch »Ich schreibe täglich an mich selbst« ist im Kösel Verlag erschienen. Mein Tagebuch als Teenager mit 14, 15 habe ich eins geschrieben und was mich damals bewegt hat, das kommt mir heute meistens ziemlich banal vor. Wirklich nichts Weltbewegendes. Aber darauf kommt es auch gar nicht an, so der Schriftsteller und Tagebuchschreiber Martin Walser.
Ich sage jetzt mal, der Vorteil des Tagebuchs ist, ich meine, das ist jetzt gar nicht groß und so, aber es ist die völlige Alleingelassenheit mit dem, was dir passiert. Und wenn du das schreibst, also das wie das mit dem angepasst, das ist etwas, was 100-mal im Tag und dort und dort und dort aktuell passiert und du reagierst und machst es falsch oder und nachher merkst du, was du getan hast. Es klingt jetzt auch viel zu groß, aber das Tagebuch ist der einzige Ort der Freiheit, weil man da allein ist und man kann da sagen, wie es einem wirklich zumute war.
Man ist allein mit seinem Tagebuch, es sei denn, man schreibt es als Blog im Internet. Henrik Fessler aus Bruchsal macht das unter anderem. Ich habe die letzten Jahre über immer mal wieder verschiedene Formen gewählt, die eigene Geschichte nicht ins Vergessen geraten zu lassen. Klassisches Tagebuch während der Zeit, als mein Kind noch klein war, im Kalender als Zeile zum Tag oder als Zeitlog auf dem Smartphone oder als Projektbeschreibung des Freizeitprojekts auf dem eigenen Blog. Gemein ist allen, man guckt wirklich nicht mehr häufig rein, aber Tagebuchschreiben hilft, Dinge aus dem Kopf zu kriegen und ihn frei zu machen für Neues. Es wäre eins der Abend. Zuerst das Blog, die moderne, die digitale Form des Tagebuchs und dann ist ein Bestseller draus geworden. Die Anleitungen zum Entlieben. Conny Lubeck ist diese Erfolgsgeschichte gelungen. Guten Abend, Frau Lubeck.
Guten Abend.
Frau Lubeck, erstmal ganz der Reihe nach. Sie haben angefangen zu schreiben, tatsächlich Tagebuch zu führen als Blog?
Ja, richtig. Ich hatte sehr großen Liebeskummer damals. Also mir floss wirklich das Herz über und dann habe ich angefangen, Blog zu schreiben. Ja, richtig.
Aber normalerweise ist das doch etwas, wo man sich entweder bei der besten Freundin, vielleicht noch bei der Mutter ausweint oder es aber für sich irgendwo in der Ecke niederschreibt. Wieso macht man sowas öffentlich, gerade Liebeskummer?
Ja, also bei mir kam es, glaube ich, so aus 2 unterschiedlichen Ecken. Also das eine war, ich war natürlich sehr schreibaffin. Ich war von Beruf Texterin und war so ein bisschen unzufrieden da, weil ich natürlich, Werbung ist ja immer kurz und ich durfte immer nur so ein paar Anschläge schreiben, ein paar Zeilen schreiben und so, da fühlte ich mich nicht so richtig ausgefüllt und hatte schon lange eigentlich den Traum, was Längeres zu schreiben, am besten einen Roman. Nur fehlte mir da immer der Atem. Also nach 10 Seiten fand ich immer alles doof, was ich geschrieben hatte, dann landete das in der Schublade, dann fing ich dann was Neues an. Und insofern war das schon so ein bisschen, das spukte schon eine ganze Weile in meinem Hinterkopf, dass ich dachte, ich möchte mal was öffentlich schreiben, für Leser auch schreiben. Die Idee kam sogar von dem Mann, dem ich dann den Liebeskummer verdankte. Der hatte irgendwann zu mir gesagt, schreib doch mal einen Blog. Fang doch erstmal kleiner an und nicht gleich mit einem Roman. Also das ist so eine große Sache. Schreib Blog.
Aber damit hat er bestimmt nicht gemeint, dass Sie mit ihm sozusagen anfangen sollen.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er mir dann auch noch das Thema geliefert hat. Das wusste selbst er zu dem Zeitpunkt noch nicht, als er mir das empfohlen hat. Das stimmt, ja.
Denken Sie, dass Sie da im Prinzip eine Ausnahme sind oder gehört im Grunde zum angesagten Gesellschafts-, zum Lebensgefühl heute, so nach dem Motto, die Privatheit ist immer weniger privat, ganz egal, ob jetzt auf Facebook oder im Blog?
Ich denke, ja, das ist auf jeden Fall auch so, aber ich glaube auch, dass es, also in diesem Falle, wenn man wirklich Probleme hat, wenn man Kummer hat, dass es auch durchaus Sinn machen kann, das öffentlich, es ist ja nicht öffentlich, es ist ja immer noch anonym, also kaum jemand schreibt ja mit seinem wirklichen Namen. Ich habe ja damals auch anonym geschrieben. Ja. Aber für mich war es eben auch tatsächlich wichtig und hatte so eine Funktion der sozialen Kontrolle quasi auch, dass ich das vor Publikum schreibe und vor Publikum erzähle, was ich mache, was ich mir vorgenommen habe und dann in dem Moment, wenn ich rückfällig werde, es war ja wirklich eine Art von Entzug und von Sucht auch. Also ich vergleiche das oft mit Liebeskummer, hat wirklich was Suchtartiges. Das war wirklich gut, dass ich das Gefühl hatte, Mensch, mir gucken Menschen zu. Die gucken, was ich tue und die gucken, ob ich mich dran halte, was ich mir vorgenommen habe. Also ich fand es schon sehr sinnvoll auch.
Und dann, nachdem ich weiß nicht wie viel tausendsten Klick, die Erkenntnis. Huch, da sind ja ganz, ganz viele, die meine Geschichten lesen. Was war das für ein Gefühl, Frau Lubeck?
Ja, das war toll. Also ich will nicht behaupten, dass ich mir das alles vorher so genau überlegt hätte. Aber es war in der Tat so, ich habe angefangen, das zu tun, was ich liebe. Und das hat mir wirklich darüber hinweggeholfen, dass ich diese Liebe meines Lebens, die ich jetzt glaubte, verloren zu haben, dass ich die loslassen konnte. Ich habe einfach so viel Spaß dann am Schreiben gehabt und fühlte mich auch so bestätigt. Das hat mir sehr geholfen. Das war toll. Es war wirklich, ich habe dann eigentlich auch eine neue Liebe gefunden zum Schreiben zwar, aber war auch nicht schlecht.
Vielleicht sogar weniger enttäuschend manchmal als die andere.
Also man hat zumindest mehr Einfluss.
Weitgehend jedenfalls. Haben Sie denn auch Tipps bekommen, also Lebenshilfe sozusagen von Ihren Lesern?
Ja, natürlich. Also es waren ganz viele, die sich dann gemeldet haben und gesagt haben, ich habe dasselbe durchgemacht und das kenne ich und mach jetzt bloß nicht dieses oder mach bloß nicht jenes. Und also das war toll. Ja.
Haben Sie denn neben dem Bloggen auch immer noch weiter Tagebuch geschrieben, sozusagen dann vielleicht die doch intimeren Seiten nicht öffentlich?
Nee, überhaupt nicht. Das habe ich auch nie gemacht. Also ich wollte immer nur Blog schreiben und ich fand das genau für mich das Richtige, weil ich dann versucht habe, auch sehr lustig darüber zu schreiben. Also nicht einfach dieses ganze Selbstmitleid, was man in so Phasen dann auch hat, einfach so ungefiltert auf Papier fließen zu lassen, sondern ich wollte es einfach lustig schreiben, unterhaltsam schreiben. Und weil ich finde, Liebeskummer hat ja auch sehr, sehr viele komische Seiten. Also
zumindest für die Außenstehenden, ja.
Von außen betrachtet ist man ja wirklich sehr, sehr komisch und macht sich da irgendwie zum Idioten. Und wenn man so ein bisschen neben sich selbst tritt und diese Position auch einnimmt und von außen auf sich guckt und versucht, das Komische zu sehen, dann kann das schon helfen. Für mich war es wirklich gut.
Und dann kam das Buch, womit Sie ja quasi Ihrem Ziel zu schreiben nicht nur nahe gekommen, Sie haben es erreicht. Und trotzdem bloggen Sie weiter. Warum?
Also es macht mir weiterhin immer noch Spaß, obwohl es natürlich schwer geworden ist, weil jetzt bin ich nicht mehr anonym. Die Themen sind sehr eingeschränkt, sage ich mal. Ich kann ja jetzt nicht mehr über mein Liebesleben schreiben und das betrifft mich ja nicht nur selbst, sondern eben auch meinen Freund, das will ich nicht tun. Aber es macht mir einfach immer noch Spaß und natürlich, ich fühle mich auch so ein bisschen meinen Lesern nah dadurch und auch verpflichtet, finde ich. Also ich meine, die haben mich da... So, das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber die haben mich ja dahin getragen, sage ich mal so. Die sind mir seit Jahren treu und verfolgen einfach das, was ich so tue und wie ich lebe und wie es mir geht. Und das möchte ich halt weiter pflegen.
Ich finde, das klingt gar nicht pathetisch, Frau Lubeck, sondern nach einer richtig schönen Haltung. Und das Blog ist wirklich toll zu lesen. Es ist amüsant, es ist überhaupt nicht langweilig.
Danke.
Und wer sich nicht ins Internet traut, der kann ja auch noch immer zum Buch greifen. Ich danke Ihnen.
Okay, tschüss.
Conny Lubeck in SWR1 der Abend. Ihre Anleitung zum Entlieben und die beiden Nachfolgebücher sind bei Ullstein erschienen. Ihren Blog finden Sie unter blogigo.de/laparet. Jeder sollte ein Tagebuch führen. Ich denke, dem Zitat von Oscar Wilde kann nicht nur ich mich jetzt anschließen. Zumindest sollte es jeder mal versuchen. Vielleicht setze ich mich ja noch gleich heute Abend dran. Ich bin Petra Waldvogel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.